SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Wenn das Radio ein Buch wäre, dann könnten wir jetzt die nächste Stunde kurz durchblättern und sehen einen Haufen spannende Buchtipps und Geschichten mit schönen Bildern dazwischen. Das wäre die Musik, die wir spielen in dieser Sendung. Was aber würde auf dem Titel stehen, vorne drauf von unserem Literaturmagazin am Sonntagnachmittag? Michael Luisier, mit welchem Schlagwort könnte man die heutige Ausgabe auf einen Nenner bringen?
Ich würde mal sagen, mit dem Wort «extrem».
Also extrem, wegen extrem guten Bücher wahrscheinlich.
Ja, das sowieso, nein. Wir haben zwei Bücher heute, die auf eine ganz andere Art ans Äußerste gehen. Im einen Buch geht es um einen extremen Mensch, der eine extreme Geschichte erlebt. Das ist die wahre und verrückte Geschichte von einem russischen Künstler, Politaktivist, Verbrecher, Partygänger, Kriegsveteran namens Limonov. Über den gibt es ein Buch, eine Art biografischer Roman, den wir in der zweiten Hälfte der Sendung vorstellen. Und wir haben jetzt dann gerade ein Buch, wo es um extreme innere Zustände geht. Ein sehr feines, sehr stilles, sehr einfühlsames Buch über einen Soldat, der zu extremen Verbrechen gezwungen wird. Und das Eindrückliche an diesem Buch ist, dass es zwar am anderen Ende der Welt spielt und zum Thema her, aber trotzdem betrifft und berührt.
Das also unser Extremangebot für euch heute im Buchzeichen vom Literaturredakteur Michael Luisier. Mein Name ist Stefan Kohler. Grüße und herzlich willkommen.
I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you.
Frank Sinatra in der Sendung Buchzeichen hier auf SRF 1. Vielleicht habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei der Wahl, welchen Film ihr wollt schauen im Kino oder wo es dieses Jahr in die Ferien soll gehen. Die Erfahrung nämlich, dass man sich meistens und gerne auf die grossen, auf die bekannten Namen stürzt. Doch manchmal macht man dann eben auch gerade das Gegenteil. Und so ist es so mit dem Kollegen Michael Luisier von unserer Literaturredaktion gegangen. Letzten Herbst war das an der Buch Basel, oder?
Ja, ich war im November unterwegs an der Buch Basel. Das ist ein grosses Literaturfestival, wo viele grosse Namen auftreten. Und natürlich bin auch ich der grossen Namen noch. Aber an einem oben bin ich in einer kleinen Buchvernissage von einem kleinen Verlag dabei gewesen, in einer Buchhandlung irgendwann in der Stadt. Und an dieser Vernissage ist ein Buch vorgestellt worden von einem unbekannten Autor, ein Erstlingsroman. Da habe ich zugelassen, habe das Buch mit heimgenommen, gelesen. Bin sehr begeistert gewesen davon, berührt und überzeugt.
«Die zweite Nacht» heisst das Buch. Es liegt da jetzt bei uns auf dem Tisch. Geschrieben hat es ein Basler Autor, der heisst Roman Porter. Was hat euch überzeugt? Was hat euch reingezogen mit diesem Buch?
Es ist eine ganz einfache und eindrückliche Geschichte in einem sehr schönen und genauen Spruch, wo modellhaft erzählt wird, wie jemand, der an sich ein guter, sympathischer Mensch ist, extreme Schuld auf sich ladet. Und das Eindrückliche daran ist, wie gesagt, dass man beim Lesen das Gefühl hat, das betrifft mich. Das könnte mir unter bestimmten Umständen auch passieren.
Wie geht denn die eindrückliche Geschichte genau? Was passiert im Buch?
Es geht um einen jungen Mann aus einfachem Verhältnis, irgendwann in Südamerika. Ernesto heisst er. Und der hat jetzt Pech in der Zeit der Militärdiktatur seinen Militärdienst müssen zu leisten. Der junge Mann ist Rekruter, ist Fahrer. Und er muss als Fahrer dabei sein, wenn politische Gefangene verhaftet werden und wenn sie gefoltert werden. Und sehr schnell stellt sich jetzt heraus, dass er bei diesen Aktionen nicht nur Fahrer sein soll, sondern dass er dazu gezwungen wird, sich selber schuldig zu machen, sprich, dass er selber foltern soll und noch Schlimmeres. Das passiert natürlich unter einem enormen Druck. Der Ernesto steht unter dem Befehl von einem politischen Kommissar namens Solano, ein richtig scharfer Hund. Und es ist klar, entweder macht er mit oder er ist der Nächste, der drankommt. Und auch wenn es jetzt vielleicht an diesem Sonntagnachmittag nicht ganz passend ist, möchte ich doch so eine Szene zeigen, denn es ist der Moment im Buch, wo für den Ernesto der entscheidende ist.
Der nackte Mann öffnete seine Augen und schaute teilnahmslos auf die Waffe. Die Lippen in seinem wächsernen Gesicht bewegten sich kraftlos, Unverständliches formend, und erschien Ernesto irgendetwas mitteilen zu wollen. Solano sprach beschwichtigend auf Ernesto ein. Er wisse, wie schwer es das erste Mal sei, aber er müsse nun das Begonnene zu Ende bringen. Manchmal müsse auch ein Leiden beendet werden. Leise und eindringlich fuhr er fort, dass dieser Mann ein wertloses Subjekt sei, dem man keine weiteren Informationen entlocken könne. Er müsse deshalb zum Verschwinden gebracht und die Gesellschaft von ihm befreit werden, weil er nur eine Belastung darstelle. Solano nahm seinen Arm von Ernestos Schulter und machte einen Schritt zur Seite. Ermutigend nickte er Ernesto zu, der immer noch mit ausgestreckter Hand die Waffe auf den Mann gerichtet hielt. Dessen Augen waren glasig, er schien nichts mehr wahrzunehmen. Mit quälender Langsamkeit krümmte Ernesto den Zeigefinger. In letzter Sekunde schoss ihm durch den Kopf, dass er diesen Mann ja nicht töten würde, dass es sich um eine Scheinhinrichtung handele, damit anschließend noch mehr Informationen aus dem Mann herausgepresst werden könnten. Obwohl ein Brechreiz in ihm emporkroch, krümmte er den Zeigefinger, woraufhin ein ohrenbetäubender Knall den Raum erzittern ließ. Beißender Schmauch verbreitete sich und der Schuss dröhnte nach, steigerte sich zu einem unerträglichen Sirren, das in ein langes, hohes Pfeifen überging. Dunkles Blut sickerte unter dem Kopf des Mannes hervor und wuchs zu einer stetig größer werdenden Lache an. Ernesto stand wie erstarrt mit immer noch ausgestrecktem Arm da. Er konnte nicht fassen, was er sah, und realisierte mit einem Male, dass dies keine Scheinhinrichtung war.
Das ist ja, wie wir gehört haben, wirklich eine ziemlich happige Kost, Michael Luisier. Warum empfehlen dir das Buch gleich den Hörerinnen und Hörern?
Ja, es ist schon wahr. Es ist schon happige Kost. Aber erstens, es gibt Bücher, zum Beispiel das Fest des Ziegenbox von Mario Vargas Llosa, wo Folterszenen beschrieben werden. Die sind noch viel, viel schlimmer als die, die wir gehört haben. Zweitens und vor allem, das hat ja Grund. Es geht ja darum, dass der Autor die Figur an einen Punkt muss führen, wo sie verloren ist, wo sie ganz unten ist. Und jetzt kann wieder etwas passieren. Jetzt kann es eine Entwicklung geben, wo dann ja wieder positiv ist. Und das ist ja dann auch das, was man als Leser mitnimmt oder auch mitnimmt. Und das Thema ist ja nicht gegessen. Es kommt wieder zu so Situationen und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass der Ernesto vielleicht einen anderen Weg geht. Vielleicht.
Vielleicht? Was heisst das? Geht er einen anderen Weg nachher?
Er geht zweimal einen anderen Weg. Zweimal verhält er sich so, dass in der grössten Not etwas passieren kann, was positiv ist. Einmal kann er jemanden retten, über ein paar Umwege, und einmal kann er jemanden stoppen, und zwar der Solano, der scharfe Hund, den ich vorhin erzählt habe. Was aber auch wichtig ist, und das ist der eigentliche Inhalt von diesem Buch, er hat immer die Möglichkeit, sich mit seiner Schuld auseinanderzusetzen. Und für das geht er zu einem Pfarrer, zu einem Pater, der seine eigentliche Gegenfigur ist in diesem Buch. Und mit dem geht es dann ums Eingemachte. Unter anderem sagt der Padre Menestro folgende tröstende Gedanken über das Thema Schuld.
Gewisse Menschen müssten in schwierigsten Situationen ausharren, fuhr der Padre fort, nur um anderen, die sich in einer noch schlimmeren, ja aussichtslosen Lage befänden, beizustehen. Entrüstet fragte Ernesto, wer sich das Recht anmaßen dürfe, solches zu verlangen. Es könne wohl nicht Gott sein, der nach Gutdünken einmal Glück und einmal Leid verteile. Padre Javier schaute ihn durchdringend an und erwiderte ruhig, dass er nicht sicher wisse, ob es wirklich einen Gott gebe. Falls es aber einen Gott gäbe, dann sei dieser Gott nicht vollkommen.
Das ist ein weiterer Ausschnitt aus «Die zweite Nacht» vom Roman Porter. Es geht also um Schuld bei diesem jungen Soldat, der sozusagen gezwungen wird, zum Gefangenen zu foltern. Jetzt kann man sich natürlich Michael Louisier aus der gemütlichen Position vom Leser schon fragen, warum hat sich der nicht mehr gewehrt?
Ja, da haben Sie schon recht, das müsste vielleicht, aber er ist ja kein Intellektueller, der sieht, was passiert. Er ist ein Automechaniker, der nicht sieht, Achtung, jetzt kommt eine Diktatur und Achtung, da könnte ich ja mitschuldig werden. Er ist kein politischer Mensch, der abschätzen kann, was jetzt passiert. Und er ist auch kein Stratege, der erkennen kann, jetzt müsste ich gehen, ins Ausland zum Beispiel. Er ist das Volk oder er ist wie das Volk. Er ist die Bevölkerung, die einfach dort ist, wo auch nicht einfach gehen kann und wo am Schluss reinläuft. Aber immerhin kann man sagen, innerhalb von seinen Möglichkeiten macht er etwas. Die meisten anderen machen nichts.
«Die zweite Nacht», Roman vom Roman Porter, vorgestellt von Michael Louisier. Ganze drei Jahre lang hat Roman Porter an diesem Buch geschafft. Warum hat er sich so lange mit diesem belastenden Thema auseinandergesetzt? Das erfahren wir gerade als nächstes, und zwar direkt von ihm selber, hier im Buchzeichen auf SRF 1.
À la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours. À l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous. Aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent.
Das ist das Buchzeichen auf SRF 1, die Literatursendung «Gäng» am Sonntagnachmittag, wo wir euch Tipps und Hinweise geben für besonderen und guten Lesestoff. Im Moment haben wir es vom Roman «Die zweite Nacht» vom Roman Porter. Und wie wir schon gehört haben, geht es in diesem Roman um einen jungen Mann, der als Soldat in einer südamerikanischen Militärdiktatur mitschuldig wird, weil er bei Folterungen und Hinrichtungen dabei ist, respektive muss dabei sein. Geschrieben hat das Buch der Basler Autor Roman Porter. Es ist mit 55 sein erster Roman, den er veröffentlicht hat. Und der SRF-Literaturredakteur Michael Luisier hat mit dem Roman Porter geredet, über die späte Romanpremiere von ihm. Aber zuerst wollte er von ihm wissen, was ihm denn wichtig ist bei seinem Buch «Die zweite Nacht».
Für mich steht eigentlich im Zentrum, dass jeder Mensch Gutes in sich hat, aber jeder Mensch hat auch Böses in sich. Und je nach Lebenssituation, je nach Umstand, ist es so, dass, da bin ich überzeugt, jeder Mensch ganz schlimme Sachen kann begehen. Und meine Überlegung in diesem Buch war, was passiert, wenn man in eine ganz ausweglose Situation kommt, zu etwas gezwungen wird, was ganz schlimm ist, und wie wird man mit dem fertig, wenn man selber schuldig wird? Gibt es da überhaupt eine Form von Vergebung? Gibt es da eine Form von Versöhnung? Das ist eigentlich der Tenor von diesem Buch, wo es darum geht, dass ein Mensch etwas muss machen, was er nicht will und sich nicht dagegen kann wehren.
Sie sagen, es könnte jedem so gehen, dass er in so eine Situation kommt. Ist das nicht eine Frage von den Umständen? Sie sehen Ihr Buch ja auch an in einer südamerikanischen Diktatur.
Das ist genau so. Es kommt auf die Umstände drauf an. Ich gehe nicht davon aus, dass einfach der Mensch böse auf die Welt kommt und einfach böse ist, sondern es gibt Umstände, wo Menschen, das hat man ja auch gesehen in den grossen Kriegen, wo vielleicht ganz friedliche Nachbarn gewesen sind oder ganz friedliche Leute, die auf einmal diese Sachen machen haben, entweder weil sie gezwungen worden sind oder weil sie Mitläufer gewesen sind und dann in eine Spirale von Gewalt reingekommen sind, wo sie sich nicht mehr können rausbewegen. Sie sind einfach drinnen gewesen, aber häufig sind Umstände so gravierend. Man muss ja nur zum Beispiel daran denken, dass man vielleicht selber mit dem Tod bedroht wird und vor die Wahl gestellt wird, entweder du oder ich. Und da ist es natürlich eine ganz grosse Gewissensfrage. Hat man die Möglichkeit, die Stärke, die Kraft, Nein zu sagen? Oder tut man sich fürs Leben entscheiden und denkt, ich mache jetzt halt etwas Schlimmes dafür, tue ich selber überleben?
Was hat es ausgelöst, dass Sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben?
Der Grund, warum ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, ist eigentlich eine Sinnfrage. Wie vergänglich ist alles? Wie schnell kann sich etwas ändern? Wie sind wir in der Lage, etwas zu machen, das dann ganz verheerende Situationen auslösen kann?
Gibt es auch einen persönlichen Aspekt vom Ganzen, wo Sie dazu bewogen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Es ist vielleicht auch so, dass ich vielleicht Sachen gesehen habe oder schon erlebt habe oder mitgekriegt habe, wo ganz schlimme Sachen passiert sind. Und es ist für mich manchmal auch eine Frage vom Verarbeiten von diesen Sachen. Es gibt so viele wirklich schlimme Sachen auf dieser Welt, die passieren. Und da muss man nicht ins Ausland gehen. Es gibt persönliche Fäden, Grausamkeiten unter den Menschen, andere, die die Leute blogen bis aufs Blut. Und wenn ich das manchmal mitkriege, dann beschäftigt mich das so. Und dann habe ich gedacht, es müsste doch irgendwie eine Form geben, wie man das anlegen kann, wie man das vielleicht auch persönlich ein bisschen verarbeiten kann. Wie kann man da auch etwas machen, dass man gesund bei etwas bleibt? Weil wir werden tagtäglich mit Negativem bombardiert und das Gute bleibt dann weg und Menschen wissen manchmal gar nicht, was machen vor Leuten Negativen.
Zum all das können ausdrucken, was Sie mir jetzt erzählt haben, was haben Sie müssen konstruieren? Sie haben jetzt den Ernesto müssen machen, Sie haben eine Gegenfigur müssen machen, den Padre Javier, Sie haben die Frau müssen einführen. Wie teilt sich das auf? Was können Sie mit welcher Figur wie erzählen?
Es ist ganz verrückt, wie ich eigentlich zum Schreiben gekommen bin. Ich habe schon lange immer gedacht, ich muss die Gedanken über Sinnfindung, über Sterben, Tod, das sind Fragen, die mich sehr, sehr interessieren. Wie kann ich die personifizieren? Und ich habe dann öfter mal angefangen zu schreiben und habe eigentlich nicht einmal ein Ziel gehabt. Ich habe darauf losgeschrieben und je länger ich geschrieben habe, desto mehr haben die Figuren ihren Reiz gekriegt, auch ihre Persönlichkeit gekriegt. Also ein Mensch, der anfängt als wirklich ein unschuldiger Mensch, der konfrontiert wird mit einem wirklich personifizierten Bösen, aber das personifizierte Böse hat auch wieder sympathische Züge gehabt. Also es ist mir eigentlich dabei darum gegangen, dass eigentlich man sich in vielen Punkten selber wiedererkennen kann, aber eben je nach Lebenssituation.
Sie haben noch nie einen Roman geschrieben vorher, Sie haben jetzt dann angefangen mit dem. Was hat Sie dazu bewogen, jetzt auch zu schreiben?
Es hat mich immer gelustet zu schreiben und ich habe früher auch immer wieder so kleinere Sachen geschrieben, aber habe dann gefunden, ja, heutzutage meint jeder, er müsse schreiben und müsse etwas veröffentlichen. Ich habe dann das auch Freunden gezeigt und die haben mich ermutigt und haben gesagt, mach etwas draus. Und ich glaube, es ist auch vielleicht dort Unterstützung gekommen. Es ist ein außergewöhnliches Thema. Es ist nicht ein Krimi, es ist nicht eine Geschichte, wo es um Brutalität per se geht, sondern es ist einfach eine Sinnfindungsgeschichte, etwas, was außer der Norm ist. Und es spielt ja in Südamerika, aber es kann ebenso gut in der Schweiz spielen, in Europa, in irgendeinem Ort. Und je nach politischer Situation können solche Sachen jederzeit bei uns eintreffen. Und auch jeder Mensch, denke ich, kann sich ein Stück weit in dem Sinne erkennen. Es ist jetzt nur die Handlung in Südamerika, aber es kann überall sein.
Das sagt der Roman Porter, Autor vom Buch «Die zweite Nacht». Rausgekommen ist das beim Verlag Johannes Petri in Basel. Ihr findet alle Angaben dazu natürlich auch bei uns im Netz online bei srf1.ch bei Sendungen unter Buchzeichen.
You got the body, now you want my soul. Don't der Tram, so spät am Abend, unterwegs zu der Engelstation, hat manche seine Träume begraben und manche Wett, er hat Melon. Der Himmel hangt zwischen den Dächern, der Mond sieht aus wie ein Zitronenschnitz. In der Altstadt füllen sie noch der Becher und die Mädchen machen die Giele spät. Die lustigen Witwen und die jungen Gesellen, sie steigen ein, sie sehen's nicht mehr so klar. Sie sind an ihre Sehnsucht stille, jeder für sich in seine Lieblingsbar. Für mich sind sie irgendwie Helden, sie haben so viel mit mir gemeinsam. Wir haben doch alle nichts mehr zu melden, schon gar nicht auf dem letzten Tram. Kann es Sorgen geben im letzten Tram, man kann dir nichts mehr nehmen. Im letzten Tram muss es nehmen, bis es kommt. Im letzten Tram in so einer späten Stunde. Oh, Madonna, hanget an die Tiere. Sie schaut mich an, aber sie sieht mich nicht. Und die Mona Lisa lächelt für viele. Sie klebt am Fenster neben Bankkredit. Fahren durch Fahrverbot und Strassenschilder. Vorbei an Werbung für eine Schlangenfrau. Verlockne Sprüche und falsche Bilder. Versprechen Freiheit, versprechen Gespann. Wie kann ein Mensch die Welt ertragen, wenn er so viel Scheiss muss sehen? Aber ich mag nicht grübeln, mag mich nicht plagen. An müde Füße oder Kopf tut mir weh. Du würdest auf mich warten. Hab gemeint, ich passe dir in Kram. Da hab ich gesehen Schmuse mit einem im Garten. Und da bin ich halt auf das letzte Tram. Ich hab Sorgen gegeben im letzten Tram. Man kann mir nichts mehr nehmen im letzten Tram. Ich weiss ja, wo ich bin. Bin auf dem Tram, kannst ja zusteigen. Zum Beispiel beim General Eisenplatz. Oder beim Militärgarten. Oder beim Schützengarten. Oder beim Viktoriaplatz. Oder beim Henkersbrünnli. Beim Galgenfeld. Beim Friedhof. Oder gar beim Kindlifresser. Wieso haben alle Haltstellen solche Namen? Auf dem letzten Tram. Im letzten Tram. Es kommt alles aus. Im letzten Tram. Es gibt keinen Blumenstrauß. Im letzten Tram. Bringt dir niemand den Schmaus. Im letzten Tram. Der Schuss.
Band mit dem Bollenhofer im letzten Tram. Vor 5 Minuten, 2:30, ihr hört SRF 1 am Sonntagnachmittag die Sendung Buchzeichen. Und jeder Sendung stellt jemand aus der Literaturredaktion ein ganz persönliches, aktuelles Lieblingsbuch vor. Heute ist es das neueste Buch vom französischen Schriftsteller und Filmer Emmanuel Carrère. Das Buch, das heisst ganz schlicht und einfach Limonov. Einfach nur Limonov, und es hat keinen Untertitel auf dem Buch, steht also nichts von Roman oder Biografie oder Geschichte oder so. Und darum kann man sich, wenn man das Buch anschaut, die Frage stellen, wer oder was ist denn das eigentlich? Limonov. Felix Schneider.
Der Limonov, der gibt's. Das ist ein Mann, der in den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert in Paris auftaucht ist. Er war ein russischer Dissident, aber ein besonderer, ein rotzfrecher Punk und ein Provokateur. Er war Dichter und Schriftsteller und hat ein Thema gehabt, nämlich sich selber, sein Leben. Er ist selber aus New York gekommen, wo er in bitterster Armut als Obdachloser gelebt hat, und mitgebracht hat er einen autobiografischen Bericht, wo auf Französisch der Titel hat: «Le poète russe préfère les grands nègres». Der russische Poet hat lieber grosse Neger. Und gemeint ist das gewesen, wo alle dran denken, wenn sie den Titel hören. Der Limonov hat von seinem wilden und chaotischen Liebesleben mit Männern und Frauen berichtet. Und wenn dann noch auf der Pariser Party alle besoffen gewesen sind, hat der Limonov amix Lobreden auf der Stalin gehalten. Das hat in der frivole Zeitgeist gepasst. Das haben die Intellektuellen von Paris super gefunden. Der Emmanuel Carrère war selber ein ganz junger Journalist aus gutem Elternhaus. Seine Mutter ist eine ganz prominente Historikerin. Spezialgebiet Sowjetunion, Russland. Darum hat Emmanuel Carrère auch schon Bücher von dem Limonov gelesen und war fasziniert gewesen. Denn der Limonov, ja, der hat das abenteuerliche Leben gelebt, wo der brave Bürgersohn Carrère davon geträumt hat. Schnitt, Pause, der Limonov ist verschwunden gewesen. Aber eines Tages, was sieht man hier im Fernsehen? Ein Film von der BBC. Und was sieht man in dem Film? Der Limonov, wo schießt, und zwar als serbischer Scharfschütz, schießt auf Sarajevo. Und neben ihm steht, freundlich zuschauend, der Radovan Karadzic. Der Limonov ist also in jugoslawischen Bürgerkrieg eingestiegen, und zwar auf serbischer Seite. Wiederum einige Zeit später kommen Nachrichten aus Moskau. Der Limonov ist Gründer und Chef von der National-Bolschewistischen Partei. Und wenn die in Moskau demonstriert, marschieren glatt rasierte Skins auf, schreien Stalin, Beria, Gulag und hissen Nazi-Fahnen, wo das Hakenkreuz durch Hammer und Sichel ersetzt ist. Jetzt ist der Limonov für seine ehemaligen Pariser Bewunderer gestorben gewesen. Man hat ihn schnell vergessen. Aber der Emmanuel Carrère ist einmal nach Moskau gekommen und hat festgestellt, ja, der Limonov ist dort ein Star. Er wird von jungen Leuten angehimmelt und in den People-Spalten von den Boulevard-Zeitungen aufgejubelt. Er lebt halb im Untergrund, weil ihn der Putin verfolgt. Und er ist Mitglied von der demokratischen Opposition. Im Westen gilt er als Fascho, in Moskau sitzt er am gleichen Tisch wie der Kasparov und andere honorige Demokraten. Jetzt hat der Carrère die Welt nicht mehr verstanden. Er hat zuerst eine Reportage über den Limonov gemacht, hat ihn 14 Tage lang begleitet auf seinen Polit-Touren durchs Land, hat immer noch nichts verstanden und hat dann beschlossen, das Buch zu schreiben. Es ist eine Biografie vom Limonov, es ist ein Geschichtsbuch und es ist ein Bericht von der emotionalen Berg- und Talfahrten, die der Carrère durchgemacht hat in seiner Beziehung zu dem Limonov. Denn eins ist klar, der Limonov ist kein Opportunist. Er hat für seine Überzeugung viele Opfer gebracht und sein Erfolg zeigt, dass er irgendetwas verkörpert und auslebt, wo sich viele Leute damit identifizieren.
Eine ganz verrückte Figur, die wir alle erkennen in diesem Buch «Limonov» von Emmanuel Carrère. Das war der Buchtipp von Felix Schneider aus der SRF Literaturredaktion. Und dazu findet ihr alle Angaben online bei uns, srf1.ch, bei Sendungen und dann weiter zu Buchzeichen.
Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we would do.
lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. Seemed the way it used to be, but in my glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? Through the door there came familiar laughter. I saw your face, I heard you call my name. Oh, my friend, we're older but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose.
Dolly Parton, der Porter Wagoner und Mary Hopkin zusammen. Die Mary Hopkin, die seinerzeit in den 60er Jahren für das Original ist, zuständig war von «Those Were the Days». Viertel vor drei, das ist das Buchzeichen hier auf SRF 1. Und da werfen wir jetzt noch einen Blick auf ein paar ganz aktuelle Geschichten aus der Bücherwelt. Aufgefallen in dieser Woche ist zum Beispiel die junge Dame da, die erzählt, wie sie hat angefangen zu schreiben.
Ja, eines Morgens wachte ich auf. Da war ich noch nicht ganz volljährig, glaube ich. Und dann hatte ich das Gefühl, mein Leben ist sehr, sehr trist und sehr glanzlos. Und ich dachte, Mädchen, was machen wir jetzt? Und so kam ich zum Schreiben.
Mädchen, was machen wir jetzt? Michael Luisier aus der SRF Literaturredaktion. Wer ist das, der da erzählt hat?
Das ist Mariana Kaponenko, eine junge Ukrainerin, die aber nicht ukrainisch schreibt oder russisch, sondern deutsch. Sie hat die Woche den Adelbert von Gamesso-Preis bekommen, einen Preis, den Leute bekommen, oder Autoren bekommen, die einen Spruch oder Kulturwechsel hinter sich haben. Ihr aktuelles Buch heisst «Wer ist Martha?». Das haben wir kürzlich einmal vorgestellt hier. Und da geht es um einen sterbenskranken Mann, der noch einmal richtig will leben, bevor er stirbt. Und dann zügelt er in ein Luxushotel und lässt sein ganzes Vermögen durch. Sehr tiefgründiges Buch, aber mit sehr viel Humor.
Weiter geht's noch gerade mit einem anderen Preis, Michael Luisier. In Deutschland ist diese Woche der Krimi vom Jahr erkoren worden.
Genau, der deutsche Krimi-Preis ist verliehen worden, und zwar am Krimi Grenzfall. Und geschrieben hat auch die deutsche Krimi-Autorin Merle Kröger. In dem Krimi geht es um Sinti und Roma, es geht um Vorurteile, um Fremdenfindlichkeit und erzählt die Geschichte von einer rumänischen Wanderarbeiterin. Das sind die, die im Sommerrahmen für 4 Euro die Stunde in Deutschland arbeiten können. Und die Wanderarbeiterin, die versucht jetzt herauszufinden, wer vor 20 Jahren ihren Vater ermordet hat, der auch als Arbeitsemigrant im Westen war. Der Preis ist sehr bedeutend. Geld bekommt man zwar keins, aber er ist mit sehr viel Renommee verbunden. Man steigt auf in die erste Garde von den Krimi-Autoren und Schriftstellern. Man kann sich dann vergleichen mit Leuten wie Bernhard Schlink, Wolf Haas oder Heinrich Steinfest. Also die erste Garde von den Krimi-Autoren.
Also sagen wir nochmal den Namen von dieser Frau, die er bekommen hat.
Merle Krüger heisst sie und das Buch heisst «Grenzfall».
Zwei Frauen, zwei Preise hier im Buchzeichen auf SRF 1. Und ein Preise vor der nächsten Sendung gebe ich euch auch noch mit auf den Weg in ein paar Minuten, in etwa 10 Minuten. Und dazu das letzte Wort heute von einem, der leider nicht mehr schreiben kann.
To hide your love away. How did she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.
Beatles, You've Got to Hide Your Love Away. Am 8 Minuten vor 3 und damit sind wir schon fast am Ende vom heutigen Buchzeichen. Michael Luisier, der hat die Sendung redigiert, zusammengestellt. Werfen wir jetzt noch geschwind ein Auge auf nächsten Sonntag. In was für ein Buch hören wir und schauen wir 3 Wochen?
Nächste Woche berichten wir über den neuen Roman von der Evelyn Hassler mit dem letzten Schiff. Da geht es um eine spektakuläre Rettungsaktion im Jahr 1940 in Frankreich, also während dem Zweiten Weltkrieg, wo ein Journalist einen ganzen Haufen namhafte intellektuelle Flüchtlinge im letzten Moment aus Europa in die USA können verschiffen. Anna Harend war auf dem Schiff, der Heinrich Mann, der Franz Werfel, der Marc Chagall und noch ganz, ganz viele andere Leute. Wir stellen ein Buch vor, erzählen von dieser Rettungsaktion und von dem Journalist und wir reden mit der Autorin, mit der Evelyn Hassler.
Das alles könnt ihr hören, nächsten Sonntag im Buchzeichen am 2 am Nachmittag. Wieder hier auf SRF 1.
SRF 1 Buchzeichen.
Und wie gäng überlassen wir das letzte Wort vor Sendung einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller. Heute ehren wir mit dieser kleinen Schlussrubrik den deutschen Autor Jakob Arschuni, der diese Woche gestorben ist, sehr jung gestorben, mit 48. Hören wir, was er vor 3 Jahren in einer Sendung im Schweizer Fernsehen mal über seine Anfänge als junger Schriftsteller gesagt hat.
Was ich wirklich wollte und was ich sehr schnell, und ich glaube, das ist ein großes Glück, sehr schnell erkannt habe für mich in Montpellier mit 19, ich wollte schreiben. Aber mit 19 sagt man, oder 20 sagt man sich nicht, denke ich, also manche vielleicht schon, ich nicht, ich werde jetzt Schriftsteller. Aber ich habe so gearbeitet, als wäre ich schon Schriftsteller, sehr diszipliniert und alles andere habe ich verschlafen. Also Schauspielschule und so, das war mir aber auch wurscht.
À l'escalier C, bloc 21, j'habite un très chouette appartement que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays tout l'après-midi. Y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien. Et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir, je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver
bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie, y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point.
Linda Ronstadt, That'll Be The Day. Und es ist ziemlich verrückt. Vor genau einer Stunde habe ich an dieser Stelle gesagt, der Stanislas Wawrinka hat es in 5. Satz geschafft bei der Australian Open gegen Novak Djokovic. 5. Satz, und der 5. Satz ist eine Stunde später immer noch dran.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.